happens.
Herzlich willkommen zu unserem ADA-Podcast Shift Happens. Das ist der Podcast mit Miriam und
Lea.
Und wir sind zwei Menschen und nicht zwei Agenten. Aber Agenten noch, genau. Wobei man nicht weiß, in welcher Verantwortung und in welchem Auftrag wir eigentlich unterwegs sind, jenseits der Tatsache, dass wir Podcasterinnen sind. Das werden wir auch nicht verraten, denn Agenten agieren ja meistens geheim. Das ist auch für die Agenten richtig, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen, nämlich die KI-Agenten. Agenten, die künstliche Intelligenz nutzen, um mit uns zu interagieren und uns das Leben zu organisieren, unsere Aufträge entgegenzunehmen und sie auszuführen. Das ist so ein bisschen die Zukunft. Die OpenAI auf der ersten Developer-Konferenz des Unternehmens vorgestellt hat. Und das war eine sehr deutliche und krasse Botschaft, die viel Resonanz erzeugt hat. Jetzt bricht das Zeitalter der KI-Agenten an.
Erst einmal, um zu klären, was meinen wir mit diesen Agenten. Sicherlich habt ihr das von dieser Konferenz auch mitbekommen, denn das hat es eigentlich in jede Zeitung geschafft. Denn Sam Altman, der Gründer von OpenAI, der hat auf der Bühne angesagt, dass es nun für fast jedes Thema, jeden Bereich ein GPT geben soll. Ihr erinnert euch, GPT, das steht eigentlich für Generative Pre-trained Transformer. Und ein GPT pro Thema heißt, dass es also einen Dialog geben kann, einen Agenten gibt für dieses Thema, der ganz speziell darauf trainiert wurde. Wir geben mal ein ganz konkretes Beispiel. Ihr könntet euch zum Beispiel einen Wäscheagenten vorstellen, der beispielsweise auf ganz, ganz vielen Bildern von Flecken auf Klamotten trainiert wurde und demnach in der Lage ist, euch ganz besonders gut, und zwar besser als das generische ChatGPT, euch besonders gut darin beraten kann, wenn ihr ein Foto hochladet, welcher Fleck das denn jetzt eigentlich ist und wie ihr den vor allem wieder rausgewaschen bekommt.
Oder man könnte sich einen KI-Agenten vorstellen, der ein Barkeeper für alkoholfreie Cocktails ist und immer mit Rezepten und Tricks aushelfen kann, wenn man einen Abend mit Freunden gestalten will. Diese beiden Beispiele sind übrigens, und das haben wir bewusst gemacht, von der Website von OpenAI, wo diese Ankündigung illustriert ist. Und ich fand das ganz interessant, dass so ganz harmlose, lustige Lebensbegleiter da jetzt sind. Der Wäschekumpel und der Barkeeper für alkoholfreie Cocktails. Es ist ein bisschen sehr politically correct und es ist auf jeden Fall so gemacht, dass man nicht dran denken soll, dass Agenten auch ein paar andere Aufgaben übernehmen könnten.
Stellen wir uns doch vielleicht noch ein paar andere Aufgaben vor. Man könnte zum Beispiel einen Agenten nur für die eigene Reiseplanung haben, der also beispielsweise mit dem Kalender verbunden ist und womöglich auch mit Bezahlmöglichkeiten und dann auch noch unsere Präferenzen kennt, wann wir beispielsweise wie gerne den Zug nehmen etc. und wo wir dann sitzen wollen. Und der könnte dann die Informationen immer mit unseren personalisierten Präferenzen im Hinterkopf sozusagen, im virtuellen Hinterkopf heraussuchen. Oder aber einen Social-Media-Agenten, der nur den Auftrag hat, bei uns auf sämtlichen Kanälen auf Kommentare zu antworten oder Fragen zu beantworten oder auch schlicht neue Posts zu generieren.
Super, liebe X, lieber Y, das ist total lieb, dass du dabei warst und mir hier geantwortet hast.
Emoji, Emoji.
Betende Hände, Grinsmännchen, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Das ist mein totaler Albtraum, wenn das so kommt, weil dann haben wir eine noch schlimmere Kommunikation auf Social Media, als wir sie sowieso schon haben.
Nun, wir haben vor allem eine komplett automatisierte Kommunikation. Wenn das so abläuft, dann werden bald nur noch Bots mit Bots reden oder Agenten mit Agenten. Denn dann wird ein künstlich generierter Inhalt kommentiert von künstlichen Agenten. Das sind dann also künstliche Antworten. Darauf gibt es dann einen künstlichen Kommentar. Und das geht dann natürlich ad absurdum so weiter. Es ist also wirklich die aktuell schon existierende Kommunikation auf Steroiden, wenn das wirklich so passiert.
Das ist so. Und trotzdem wird es ja wahrscheinlich so aussehen, dass man damit Geld machen kann. Ne? Also ich denke mal, wenn das passiert, was du jetzt gerade beschrieben hast, dann kommen wir in eine automatisierte Reaktionsökonomie, ne? Wo im Grunde genommen Chatbots mit Chatbots sprechen, wo eine KI eine andere KI mit einer Leistung beauftragt, die sie dann auch in Rechnung stellt. Und das alles ist dann automatisiert.
Und wird bezahlt. Die Frage ist, wofür bezahlen wir dann eigentlich noch? Für die effizienteste oder für die personalisierteste KI? Also diese Reaktionsökonomie, die haben wir ja im Prinzip jetzt schon. Aber es wird sich, wie du gerade sagtest, in eine verwandeln, die eben komplett automatisiert ist. Deshalb auf Steroiden.
Genau, das ist wahr. Und ich glaube nicht, dass das für die Kommunikation in sozialen Medien, zum Beispiel auf LinkedIn, sehr hilfreich sein wird.
Und höchstwahrscheinlich werden wir unsere eigenen persönlichen Agenten haben. Also du hast dann womöglich MiriGPT und es gibt auch LeaGPT, die sich dann mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Präferenzen eben besonders gut auskennen.
Können denn eigentlich andere auch LeaGPT und MiriGPT dann nutzen?
Ich hoffe nicht, denn dafür würde ich sehr viel Geld verlangen. Die Frage ist ja auch, sind diese GPT-Agenten für uns oder imitieren die uns? Ganz genau, für uns oder von uns. Auch ein schöner Buchtitel übrigens mal.
Du, ich glaube, dass beides möglich sein wird. Für uns wäre die Individualisierung, die du wahrscheinlich aber dann thematisch ausdifferenzierst. Also mein Reiseagent, mein Literaturagent, mein Netflix-Agent, whatsoever. Also wo ich sozusagen immer das bekomme, was ich am liebsten haben möchte und die KI hilft mir, das zu realisieren.
Idealerweise wäre das aber eine Agentin gemeinsam. Ich möchte nicht mit sämtlichen GPTs reden. Ich möchte meine Samantha, um das in den Begriffen des Films Her auszudrücken.
Dann brauchst du eine Meta-Lea-GPT-Anwendung.
Genau. Und dann hätte ich aber eben eine gerne, vielleicht auch die gleiche, die dann für mich sprechen kann. Also die beispielsweise Zoom-Meetings für mich wahrnehmen kann. Womöglich heißt es auch dann schon lange nicht mehr Zoom-Meetings. Ich glaube, die Agentinnen, die werden sich dann in irgendwelchen Second-Life-Umgebungen ohne uns treffen. Das wäre ja herrlich. Dann könnten die schon mal Dinge vorbesprechen. Ich müsste zu keinem Pre-Brief mehr und so weiter. Das fände ich toll.
Und wie kriegst du dann die Infos, die du ja vielleicht dann doch brauchst, wenn du nochmal irgendwas in deinem Leben auch selber machen möchtest?
Die spricht sie mir vor oder auf, wenn ich sie bitte, sowas zusammenzufassen.
Oder
aber sehr, sehr zusammengefasst.
Die Informationen werden dir nachts auf dein Hirnimplantat eingespielt und morgens hast du das dann internalisiert.
Das wäre sehr viel Information. Ich glaube, wir werden zu einem ganz neuen Mental Overload kommen. Das ist dann so Internal Exhaustion, weil wir so viel downloaden mussten. Das wird sehr interessant. Aber wir werden vermutlich wirklich nur noch so Jourfixe jede Woche mit unseren Agentinnen haben, um dann die wichtigsten Dinge, die wir überhaupt noch, das ist doch die Frage, wissen müssen. Was müssen wir denn dann überhaupt noch wissen? Also faktisch klar, wenn ich irgendwo eine Keynote halte, ist auch noch die Frage, halte ich die dann oder meine Agentin? Aber wenn ich die irgendwo noch halte, wie ich es aktuell sehr oft tue, brauche ich eigentlich nur kurz vorher das Briefing. Vermutlich bereitet die Agentin dann auch die Keynote vor. Das werde ich auch nicht mehr tun, was ich aktuell definitiv noch selbst tue. Also die Frage ist wirklich, welche letztendliche Aufgabe wird denn dann überhaupt noch von uns übernommen?
Also ich würde auch sagen, Vorträge halten macht ja durchaus Freude. Das würde ich auch gerne noch selber machen. Aber ich hätte gerne meinen KI-Agenten mit dazugehörigem holographischen Avatar oder wie immer das geht, um danach in dem Raum rumzustehen und sich die Co-Referate älterer Herren anzuhören, die dann auf einen zukommen und nochmal sagen wollen, was man nicht bedacht hat oder so.
Nochmal ganz kurz 15 Minuten lang erklären, was man eigentlich gerade selber auf der Bühne gesagt
ganz
hat.
Ganz genau, ja. Dafür hätte ich gerne einen Avatar.
Ja.
Das wäre herrlich.
Das wäre toll.
Zurück zum ernsthaften GPT-Leben. Wir haben schon darüber gesprochen, es ist eine Reaktionsökonomie, die KI-getrieben ist und das hat OpenAI auch ziemlich genau im Blick. Also da kommt die nächste große Monetarisierungsmöglichkeit, die generative KI solchen Unternehmen bietet. Das sind sozusagen die Marktanteilsmacher der Zukunft. Wir haben eben gesagt, es wird sozusagen die KI mit der KI kontrahieren. Es wird die KI der KI eine Rechnung stellen für eine Leistung.
So
und
viel KI war noch nie.
Genau. Und Microsoft-Gründer Bill Gates hat das schon mal vor ein paar Wochen ganz schön auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere ihn: Wer auch immer das Rennen um den persönlichen Agenten gewinnt, der macht den Deal, denn wir alle werden nie wieder auf eine Suchseite, nie wieder auf eine Produktivitätsseite gehen und nie wieder zu Amazon.
Das ist der große Deal. Der Deal um die persönlichen Agenten, also LeaGPT und MiriGPT.
Und dann hat OpenAI ja noch was Kluges gemacht. Sie haben nämlich eine GPT-Plattform und einen GPT-Store announced.
Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie den App Store der Zukunft. Also wir erinnern uns, Apple hat nicht nur damals mit der Einführung des iPhones eben einen Riesen-Coup gelandet und den Deal gemacht, nämlich den Deal der Schnittstelle der letzten 15 Jahre, sondern mit dem App Store haben sie eben auch eine Plattform damals ja ins Leben gerufen, wo dann wiederum alle anderen auf dieser Plattform stattfinden wollten, denn ansonsten wären sie nicht auf die Schnittstelle der Zukunft gekommen, nämlich das iPhone. Und jetzt hat OpenAI mit diesem GPT-Store auch in einem ähnlichen Sinne die Plattform geschaffen, auf der jetzt andere Entwicklerinnen und Entwickler eben ihr GPT, sprich ihren Agenten, bauen können, entwickeln können, anbieten können und damit eben auch, wie du gerade sagtest, Monetarisierung ermöglichen können. Das heißt, sie haben sich eigentlich wirklich sehr genial positioniert als die Haltestelle, wenn nicht Schnittstelle, für all die, die eben im persönlichen Agentenbereich mitspielen wollen. Und das, wie wir gerade von Bill Gates gehört haben, ist eben das Rennen um die Zukunft.
Ja, man muss nicht mal programmieren können, um solche individualisierten GPTs zu erstellen. Das geht alles ganz einfach. Und OpenAI hat auch schon angekündigt, dass es, wenn man sowas dann eben im GPT-Store anbietet, dass es eine gewisse Umsatzbeteiligung gibt. Also es ist tatsächlich ein ähnliches Modell wie bei Apple. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass OpenAI vor ein paar Wochen auch angekündigt hat oder dass zumindest so die Gerüchte rauskamen, dass die an einem spezifischen Telefon für generative KI-Anwendungen arbeiten, dann hat man das Gefühl, jetzt haben sie angesetzt, Apple wirklich Konkurrenz zu machen.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Das Weltall ist ja für uns viele oft im Alltag ungreifbar. Das ist wahnsinnig weit weg. Es ist schwer, sich vorzustellen. Was ich mir auch schwer vorstellen kann, ist die Tatsache, dass all das, was dort im Weltraum passiert, immer noch durch ein Dokument geregelt wird, was im Jahr 1967 verfasst wurde.
Das Dokument ist so alt wie ich. Guck mal.
Das Dokument ist genauso alt wie du.
Passt ich bin auch, frischer als das Dokument.
Du bist frischer. Ich kann mir das auch besser vorstellen, deine Regeln irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Aber interessant finde ich, dass das Dokument Outer Space Treaty heißt. Du bist ja auch manchmal so ein bisschen spacig. Also du bist auch manchmal im Outer Space unterwegs. Head in the clouds, wie du immer gerne sagst. Bist so ein bisschen in den Wolken verloren. Was ist nun dieses Outer Space Treaty? Das ist der Weltraumvertrag, der 1967, kurz bevor du geboren wurdest, um ein halbes Jahr zuvor, um genau zu sein, im Weißen Haus unterzeichnet wurde. Und zwar damals von den USA, der damaligen UdSSR und 60 weiteren Staaten, am Abend nämlich des 27. Januar 1967. Und dieses Dokument, das Outer Space Treaty, das war natürlich, wir erinnern uns an diese Zeit, ich vor allem erinnere mich persönlich an
ganz
diese
genau.
Zeit. Ganz genau. Damals im Januar 67. Das war eine Welt und auch ein Weltall, in dem fast nichts los war. Jedenfalls viel weniger als heute in diesem Sinne. Denn im Geiste der Friedensbewegung und der Proteste gegen den Vietnamkrieg heißt es in diesem Dokument, dass die Erkundung des Weltalls, Zitat, zum Vorteil und im Interesse aller Länder durchgeführt wird und, Zitat, Sache der gesamten Menschheit ist. Und diese Erkundung des Weltalls, die soll dann auch geleitet sein vom, Zitat, Grundsatz der Zusammenarbeit und durch Rücksichtnahme auf die entsprechenden Interessen aller anderen Vertragsstaaten. Und das Dokument sieht alle Astronauten als Boten der Menschheit. Also das klingt doch alles erstmal sehr schön, sehr friedlich, auch etwas fluffig und vielleicht auch nichtssagend. Denn das Einzige, was dieses Dokument wirklich als harte Tatsache nennt, ist, dass Nuklearwaffen im All verboten sind. Und der Rest des Weltalls laut dieses Vertrags ist ehrlich gesagt so ein bisschen Wild West geworden.
Genau, weil eben nichts geregelt ist oder so fluffig geregelt ist, dass es eigentlich nichts bedeutet, wie du es gesagt hast. Man könnte, wenn wir jetzt mal 50 Jahre vorspulen, könnte man sagen, dass das Weltall inzwischen zur Rennstrecke geworden ist. Da sind Tausende, etwa 7000 Satelliten, die Erde umkreisen, für zivile Zwecke, zum Beispiel fürs Fernsehen etc., aber auch für militärische Zwecke. Und ein ganz größerer Teil davon ist auch gar nicht mehr funktionsfähig. Das ist das, was wir immer so als Weltraumschrott bezeichnen und vor dem auch eine Menge Menschen Angst haben. Weil wenn man zum Beispiel einen neuen Satelliten ins All bringt, muss man immer gucken, dass man nicht mit den alten, die gar nicht mehr funktionsfähig sind, zusammenkracht. Das sind dann sogenannte Kollisionswarnungen, von denen es übrigens in den Bodenstationen international jeden Tag zigtausende gibt, weil einfach da oben wirklich zu viel rumfliegt. Ja, und warum ist das so? Weil das ein Riesenmarkt ist. Und diesen Markt bespielen manche Menschen ganz besonders. Private Unternehmer wie Elon Musk, wir kommen gleich noch auf ihn, aber natürlich auch öffentliche Institutionen wie beispielsweise die NASA, die amerikanische Raumfahrtsbehörde. Und wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit Thomas Zurbuchen zu sprechen. Er war lange Zeit, nämlich von 2016 bis Ende 2022, Wissenschaftsdirektor der NASA. Er ist schweizerisch-US-amerikanischer Astrophysiker und jetzt leitet er inzwischen an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich die Space Section. Aber er hat eben die Raumfahrt der USA ganz, ganz wesentlich über viele Jahre mitgeprägt und dabei auch ganz viele Entscheidungen getroffen, die gar nicht so leicht zu treffen sind, die nämlich mit hohem Risiko verbunden sind. Und uns hat interessiert, was macht dieses Feld eigentlich so besonders?
Also was wirklich in Firmen, aber auch in der Raumfahrt unglaublich wichtig ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, das tun wegen der, wir sagen, Mission. Wegen dem Zweck dazu, wegen dem, weil sie verstehen, weil sie das Gefühl haben, was sie tun, ist unglaublich wichtig. Wenn man mit Astronautinnen und Astronauten spricht und auch mit Führern von diesen Systemen, sieht man, dass, wenn man sie fragt, wie geht man mit Problemen um, es fängt immer dort an. Wirklich die Tatsache, dass wirklich alles von dort herkommt. Ich glaube, das Zweite, was die Menschen wirklich ausprägt, ist, dass sie ihre Grenzen verstehen, viel besser als andere. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es so ein Vorteil von Menschen, die etwas Schwieriges gemacht haben, Spitzensport zum Beispiel, auch in Führungsorganen in der Firma oder Militär, also irgendwie Special Forces, irgendwie Leute, die an die Grenze gegangen sind und verstehen, wie sie selber an den Grenzen umgehen und wo ihre Grenzen wirklich sind.
Also zum einen redet Thomas Zurbuchen ja von der gemeinsamen Mission. Die ist natürlich bei so etwas wie einer, so heißt sie auch, Weltraummission ganz besonders ausgeprägt.
Also ein Riesending.
Ein großes Zielbild vor Augen haben. Das ist sicherlich auch für andere Führungsbereiche etwas, was man sich dort abgucken kann aus diesem Berufsfeld. Und die Tatsache, dass viele Astronautinnen und Astronauten wirklich Menschen sind, so hat er es formuliert, die ihre eigenen Grenzen wirklich kennengelernt haben. Denn man macht ja da im Training auch wahnsinnig viele Grenzerfahrungen schon und dann in der eigentlichen Arbeit natürlich ganz besonders. Das finde ich sehr spannend. Er hat das ja so verglichen mit beispielsweise Spitzensportlerinnen und Sportler, die eben auch in einem Feld unterwegs sind, wo man wahnsinnig persönlich explorativ unterwegs ist, weil man sich sehr intensiv kennenlernt.
Ja, und es ist natürlich auch durchaus ja nicht ganz ungefährlich. Also wenn du sozusagen die atmosphärische Grenze zum eigentlichen Weltall überschreitest, begibst du dich in ein Feld, in etwas, was du nicht wirklich kontrollieren kannst. Hat einen Riesenreiz. Also ich kann mir das echt vorstellen, dass das total spannend ist und dass man das gerne machen möchte. Aber es ist immer auch mit einer Gefahr besetzt.
Wir haben auch über das unternehmerische Risiko mit Thomas zu Buchen gesprochen, das mit solchen großen Weltraummissionen einhergeht. Denn er hat wirklich riesige Budgets da verwaltet bei der NASA. Insgesamt 8 Milliarden US-Dollar hatte er im Budget. Und da wollten wir einmal hören, ob man dann eigentlich besonders vorsichtig wird oder ob es einfacher wird, Risiken einzugehen.
Also ich glaube, was wichtig ist, wenn man so ein großes Budget hat oder da irgendwie 130 Missionen, eine andere Art und Weise darüber zu sprechen, ist, dass man sieht, dass man es eben nicht selber kann. Also was ich probiert habe jeden Tag und viele Tage gingen gut, andere Tage hätte ich es besser tun können, ist, dass ich eine Umgebung erstellt habe, wo eben Menschen wirklich auch Risiken nehmen können. Und die Art und Weise, wie man das tut, als für das man selber vorlebt. Also, und die Art und Weise, wie ich über Risiko denke übrigens, ist nicht jedes, ich will nicht mehr Risiko, aber ich will, dass wir jedes Mal uns die Frage stellen, ist sich das Risiko wert? Und es gibt eben Risiken, die sich unglaublich der Wert sind. Es gibt Risiken, da wir etwas über die Natur lernen können und irgendein Ziel erreichen können für die Menschheit, wo es Risiko braucht und es der einzige Weg dazu ist durch das Risiko. Ansonsten denke ich ja über Risiko wie so ein Investitionsprofil. Also irgendwann hat Dinge, die konservativ sind, aber dann hat man Dinge, wo man wirklich wirklich Risiken eingeht, wenn man etwas probiert.
Ich kann mir vorstellen, dass die Risikoprofile der NASA sich sehr stark unterscheiden, dennoch von denen, die beispielsweise ein privater Weltraumunternehmer mit sich trägt.
Denkst du an jemanden Bestimmten?
Ich denke absolut an jemanden Bestimmten, nämlich an
Elon Musk.
Genau so ist es. Und da muss man ja sagen, Elon Musk hat mit SpaceX wirklich eine Riesenerfolgsgeschichte hingelegt. Der hat unfassbar Risiko aufgenommen und in Kauf genommen und das hat sich in dem Fall auch ausgezahlt. Und wenn man sich dann anguckt, dass er mit dem Starship auch tatsächlich jetzt eine wiederverwertbare Transporteinheit geschaffen hat, das hat ja auch nicht gleich geklappt, also auch da gab es echte Rückschläge, aber das funktioniert jetzt und das bedeutet natürlich auch unfassbares Geld, was man sparen kann, wenn man nicht eine Rakete ins All schießt und dann ist sie weg und perdu, sondern sie kommt zurück und kann wiederverwendet werden. Das ist schon ziemlich interessant. Und Musk hat sich damit eine dominante Position erobert. Man könnte fast sagen, dass er mit SpaceX eine Art quasi Monopol inzwischen erlangt hat. Das gefällt nicht allen, vor allem, weil er damit auch in politischen Feldern hantiert, die überaus schwierig sind.
Unter anderem hat Elon Musk 42.000 Starlink-Terminals in der Ukraine im Einsatz. Die werden dort vom Militär, von Krankenhäusern, von verschiedenen Unternehmen und auch von Hilfsorganisationen genutzt. Die sind also wirklich sehr zentral, was die Infrastruktur vor Ort angeht. Und im letzten Jahr konnten wir während der russischen Bombenangriffe dann beobachten, dass die Ukraine sich auf Starlink verlassen musste, denn es gab einige weitreichende Blackouts. Also es gab keine andere Möglichkeit und deshalb haben sich die Ukrainerinnen und Ukrainer dann auf Starlink und damit auf Elon Musk verlassen müssen. Und Musk hatte dann Sorge, dass er mit seinem Unternehmen somit eben zwischen die ukrainischen und russischen Fronten geraten würde. Das ist er ja auch. Und dann hat er 1.300 Starlink-Terminals einfach abgeschaltet in der Ukraine. Und da kann man sich natürlich schon fragen, sollte ein Mann, ein Unternehmer wirklich so viel Macht haben in einem so bedeutsamen Krieg, wie er aktuell in der Ukraine stattfindet?
Das ist eine Diskussion, die gerade sehr vehement öffentlich geführt wird, weil tatsächlich die Macht, die damit verbunden ist, auch eine gewisse Willkür, wenn dann plötzlich 1.300 Terminals abgeschaltet werden und die Ukraine eben beispielsweise keine Kommunikationsmöglichkeiten für ihre Truppen mehr hat in bestimmten Bereichen, dann hat das ja weitreichende politische Folgen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist eben auch, dass Musk inzwischen die meisten Satelliten im All hat mit Starlink, weil das so eine Heerschar geworden ist, dass es eben auch auf diese Monopolstellung einzahlt. Und auch das mögen manche nicht. Das ist eine Sorge, die auch Thomas Zurbuchen teilt. Aber er sorgt sich nicht nur um Musk, sondern insgesamt um die Konkurrenz und die Überlastung des Weltalls. Denn da oben kommen ganz viele Daten und Informationen her. Wir sind auf die Kommunikation über Satelliten angewiesen und das kann irgendwann schiefgehen.
All unsere Wettervorhersagen kommen von dort, viele unserer Klimadaten kommen von dort. Und die Frage ist, können wir in 10 Jahren eben noch dort rein launchen und das wirklich brauchen? Und ehrlich gesagt, die Antwort ist eben nicht einfach. Also es gab letztens einen Launch in Amerika, wo innerhalb von einer halben Stunde nur 2-3 Minuten frei waren, um reinzukommen. Also es wirklich der Direktor der Agentur saß hinten dran und hat das Okay gegeben, um wirklich diese Minute zu kriegen. Und das kommt natürlich nicht davon, weil der ganze Himmel voll ist, aber weil es eben Unsicherheiten gibt, über wo die Satelliten genau sind. Das heißt, dass man wirklich Abstand nehmen muss. Und das ist wirklich eine Sorge. Also das ist etwas, wo als Weltpolitik, das ist ein Problem, das man lösen muss, genauso wie die Ozeane früher. Wie geht man mit denen um? Und in der Regel ging das gut. Wir wissen, was in internationales Recht, was sind die nationalen Rechte und so weiter. Wie geht man mit dem um? Das ist wichtig.
Ja, das muss weltpolitisch adressiert werden, sagt Thomas zur Buchen. Und ich würde, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, auch sagen, dass ein Dokument aus dem Jahr 1967, was noch in ganz anderen Zeiten formuliert wurde, vielleicht nicht das ist, was uns in die Zukunft des Weltalls bringt. Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode -20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also, sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung.
Lea, hast du Wilma schon mal kennengelernt?
Nein, es hört sich an wie ein süßer kleiner Dackel.
Könnte es sein? Es ist aber ein ausgeklügeltes System, mit dem man Flugzeuge besteigt.
Besteigt? Das wünsche ich mir jedes Mal, wenn ich wieder am Düsseldorfer Flughafen ankomme und beispielsweise die Brücke nicht da ist und ich mich jedes Mal frage, war es denn nicht allen klar, dass wir heute um diese Uhrzeit ankommen? Wie besteige ich mit Wilma ein Flugzeug?
Also besteigen ist, weil du fliegst ja nicht auf dem Flugzeug, ich habe es falsch formuliert.
Einsteigen
nennen wir das, glaube ich. Wilma ist die Abkürzung für Window Middle Aisle, also Fensterplätze, Mittelplätze, Gangplätze.
Ah.
Und das ist die revolutionäre Idee, ein Flugzeug so boarden zu lassen, nach sogenannten Boarding Groups, dass erst alle Leute einsteigen, die am Fenster sitzen.
Ich liebe es.
Dann steigen alle ein, die auf dem Mittelplatz sitzen. Und dann steigen alle ein, die am Gang sitzen. Und wenn man es jetzt noch richtig nerdig machen will,
die höchsten Gänge, die höchsten Sitzreihen zuerst ein.
Das ist richtig.
Ach, ein Traum.
Du kannst also sozusagen eine Matrix aus Sitzreihen, Nummerierung und Fenster, Mittelplatz, Gangplatz machen. Das gibt es seit einiger Zeit. Die Lufthansa hat das übrigens 2019 eingeführt. Ich habe mich kurz gefragt, als ich das gelesen habe, wo denn Wilma geblieben ist in der Lufthansa, weil ich da eigentlich immer nur Chaos beim Einsteigen erlebe. Und musste jetzt unheimlich lachen, weil es kürzlich eine große Meldung gab, und zwar zum 26. Oktober dieses Jahres eine große Meldung, dass United Airlines in den USA jetzt mit Wilma anfängt zu boarden. Als sei das also was ganz Neues. Dabei gibt es dieses System schon sehr lange.
Das bringt mein Herz zum Flattern, denn du weißt, jedes Mal, wenn ich boarde, frage ich mich genau das. Vor allem, wenn ich in einer vorderen Reihe sitze und dann in Group One bin und sehr zügig einsteigen darf, frage ich mich, warum wir dieses Flugzeug nicht entweder von hinten befüllen oder, klar, wenn es verschiedene Türen gibt, ist das was anderes. Trotzdem, auch da wäre es sinnvoller, wenn sehr deutlich gemacht wird, wer eigentlich zuerst rein darf. Also, I love it. Das ist für mein OCD-Herz und für mein systemisches Denkhirn etwas sehr, sehr Schönes. Ich wünsche mir, dass ich das auch nur einmal erleben werde, denn auch ich, wie du, habe es noch nie irgendwie in der Praxis gesehen.
Ich liebe ja vor allen Dingen die Leute, die erst einsteigen, relativ hinten sitzen, dann nochmal nach vorne kommen, weil hinten kein Platz mehr in den Gepäckablagefächern ist, um ihren Koffer dahin zu legen, dann wieder zurückgehen, bei all diesen Gängen alles durcheinander bringen und aufhalten und dann beim Aussteigen das Ganze wieder von vorne machen, sich durchdrängeln müssen, um ihren Koffer zu holen und dann also auszusteigen.
Meine Favorites sind die Business-Kollegen, die also irgendwie in einer sehr, sehr frühen Reihe sitzen, reingehen und dann aber kurz 10 Minuten
ihren
im
Mantel
Gang
ausziehen.
Stehen bleiben. Und man wirklich denkt, Mensch, lass dir Zeit, du hältst nur 138 andere auf.
Ich glaube, wir malen mal so ein Plakat, da steht Wilma drauf. Und das halten wir denen dann immer so ins Gesicht, wenn das wieder passiert.
Will man, ist vielleicht die eigentliche Frage. Will man?
Will man ordentlich einsteigen oder will man das nicht? Genau.
Ah, herrlich. Vielen Dank für diese schöne Überraschung. Und dass ihr diese Woche wieder dabei wart bei Shift Happens. Wie auch hoffentlich in der nächsten Woche.
Bis dahin. Tschüss. Shift Happens.